HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Danke für den Kommentar, das gefällt mir. Like mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da.
Es gibt einen tollen Ausspruch von Sigmund Freud, dem großen Psychoanalytiker. Der hat gesagt, gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos.
Kannst mich gerne begleiten. Danke für den Kommentar, das gefällt mir. Like mich am Arsch.
Was sagen Sie so zum Beispiel zu Ihren Mitarbeitern, wenn Sie denken, hier, der Herr Meier, der könnte jetzt mal ein Lob gebrauchen?
Hat er super gemacht.
In der dritten Person? Mhm. So redet man vielleicht mit seinem Hund, ja? Hat er fein gemacht.
Ja.
Aber doch nicht mit seinen Mitarbeitern.
Wenn ich Sie lobe für etwas, dann setze ich mich in den Hochstatus. Ich kann also beurteilen, ob Sie etwas gut oder schlecht machen. Und Sie müssen mein Urteil einfach schlucken.
Applaus, Applaus, Applaus!
Wir orientieren uns leider Gottes immer, sowohl in der Erziehung, aber auch Lehrer, immer daran, was uns eigentlich nicht gefällt. Wir geben immer Rückmeldung, Leistungsrückmeldung, Verhaltensrückmeldung bezogen auf Dinge, die wir nicht so schön finden.
Also man muss nicht wirklich jedes Püpselchen mit »Ach, wie toll hast du das gemacht« bedenken, weil da fehlt ja dann irgendwann ganz der Antrieb, mal was Besonderes zu tun.
Andererseits, wer nie gelobt wird, ist einsam, heißt es. Ehepaare muffeln dann vor sich hin, Mitarbeiter machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Lob ist eine Wohltat. Wir fühlen uns gesehen und beachtet. Manche sagen, es sei die wichtigste soziale Belohnung und für Unternehmen die kostengünstigste noch dazu. Lob erzeugt Glück und Glück wiederum kann anstecken. Aber nicht nur unsere Seele, auch unser Hirn lechzt nach Anerkennung. Lernen und etwas leisten fällt uns dann auch viel einfacher. Allerdings tut's auf Dauer nicht ein schlichtes gut gemacht, toll, das beeindruckt unser Gehirn bald nicht mehr. Lob im Überfluss kann sogar schädlich sein. Es macht süchtig oder es lässt abstumpfen. Zum Beispiel, wenn Eltern, die noch im schiefsten Geigengefiedel ihres Nachwuchses eine Solistenkarriere erkennen wollen, gar nicht mehr an sich halten können vor lauter öffentlich kundgetaner Begeisterung. Möglicherweise loben sie in dem Moment auch gar nicht ihren begnadeten Sprössling, sondern sich selbst. Ist ja ihr Kind, müssen Vater und Mutter genauso genial sein. Lob hat also Schattenseiten, auch weil es das oft nur unter Vorbehalt gibt, vermischt mit Tadel. Und da wird dann die Grenze zwischen Anerkennung und Zurückweisung auf einmal fließend. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, dickes Lob, das süße Gift. Das wird heute Abend also nicht nur ein Lob auf das Lob. Wir fragen, wann, wo und wie Loben gelingt und verteilen auch ein paar Schulterklopfer. Schulterklopfer aus der Schweiz.
Wir stehen hier vor der einzigen Swisscom-Telefonkabine im Mettauertal.
In einem YouTube-Video wirbt das Dorf Mettauertal für seine ganz besondere Telefonzelle. Die nutzlos gewordene Kabine wurde vor 2 Jahren umfunktioniert zu etwas sehr Nützlichem. Einer gut gemacht Maschine. Das Prinzip ist einfach, wenn sonst wieder mal keiner mitgekriegt hat, was man Tolles geleistet hat. In der gut gemacht Maschine gibt es garantiert ein anerkennendes Schulterklopfen. Die Idee kam von Gemeindepräsident Peter Weber. Der hat nämlich Wohltäter oder Leistungsträgerinnen schon immer gern mit einem schönen Spruch gewürdigt.
Hey, komm, jetzt stell dich doch mal unter die Schulterklopfmaschine. Und das ist ein Spruch, den ich seit vielen Jahren drauf habe. Und ja, irgendwann fragt mal einer, wo ist denn die, wo steht denn die?
Und da steht sie nun also neben einer Bushaltestelle in Mettauertal. Denn seinen Gemeinderat hatte Peter Weber von der Idee schnell überzeugt. Finanziert wurde der Lobautomat über Crowdfunding. Das anerkennende Schulterklopfen geschieht virtuell. Das Münztelefon wurde durch einen Touchscreen ersetzt.
Das ist ein großer Bildschirm, Sie drücken drauf, dann heißt guten Tag, was haben Sie gemacht? Und dann können Sie was reinschreiben. Oder Sie hatten sogar eine Liste zur Verfügung, Sie haben eine Frau Blumen gebracht oder Ihren Mann, Sie haben für jemanden sind Sie zum Einkaufen gegangen, was auch immer, gibt es so eine Liste, die man auslesen kann. Ne?
Und sobald der Computer die gute Tat erfasst hat, kommt auch schon per Video der Applaus. Den freundlichen Applausautomaten gibt es schon seit 2019. Bis vor kurzem allerdings wurde er über die Dorfgrenzen hinaus kaum beachtet. Doch in diesem Herbst haben vor allem deutsche Medien die Schweizer Schulterklopfmaschine entdeckt. Südkurier, Süddeutsche Zeitung, Deutsche Presseagentur, alle feierten sie auf einmal Peter Webers geniale Idee.
In der Tat, es ist so, jetzt ist da was passiert, genau.
Tja, was ist da wohl passiert? Gut möglich, dass gerade jetzt, am Anfang des nächsten harten Corona-Winters, die Sehnsucht nach guten Nachrichten besonders groß ist und das Bedürfnis der Menschen nach Anerkennung. Jeder und jede sollte einfach viel mehr Lob bekommen, meint auch Peter Weber.
Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gut daran täte, einfach ein bisschen mehr auch mal zu sagen, hey, das hast du gut gemacht. Wir sind immer sehr schnell in der Kritik, dass man halt einfach offensichtlich lieber kritisiert, als dass man lobt. Und ich finde schon ganz persönlich, dass das ein ganz wichtiges Thema ist eigentlich für unsere Gesellschaft. Vor allem jetzt auch in der Zeit, in der wir da im Moment gerade stecken.
So ist es. Und deshalb kann man Peter Weber und die Mettautaler für ihre Schulterklopfmaschine gar nicht genug loben.
Soweit unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Huntl. Also Lob für alle aus der Maschine. Kein tätschelnder Arm, kein Augenkontakt, aber immerhin Jubel per Video und Öffentlichkeit. Denn wenn wir etwas öffentlich tun, sagen Psychologen, dann wird es umso fester in unserer Selbstwahrnehmung verankert. Mag sich trotzdem ein bisschen trostlos, künstlich und erzwungen anfühlen. Lob per Knopfdruck. Professor Rüdiger Trimpop hat den Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Uni Jena. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Professor Trimpop, es scheint da eine widersprüchliche Situation zu geben. Auf der einen Seite übertreiben es viele Eltern mit dem Lob, worauf wir an anderer Stelle noch eingehen werden. Andererseits heißt es immer wieder, in Unternehmen werde zu wenig gelobt. Deutsche Chefs seien da besonders knauserig. Wie ist Ihr Eindruck von der Arbeitswelt?
Naja, sicherlich gilt in Deutschland, ich vermute auch in der Schweiz, immer noch dieser alte Spruch, wenn der Meister nichts sagt, ist schon in Ordnung. Und dieses Lob ist ja auch nicht so ganz einfach rüberzubringen. Denn wenn das nicht authentisch ist, dann haben wir da einen ganz feinen Draht für. Und dann kommt das auch eigentlich eher seltsam an. Der Chef war auf dem Lehrgang, jetzt hat er gelernt, jetzt muss er erstmal was Positives sagen und dann kriegen wir richtig einen drüber. Also das kann dann durchaus dabei passieren. Insgesamt wird ganz bestimmt zu wenig eine positive Wertschätzung rübergebracht. Das zeigen alle Untersuchungen in dem Rahmen.
Loben ist ja eine heikle Sache. Wer lobt, erhebt sich über die anderen, denn er oder sie ist ja dann die selbsterklärte Autorität, die weiß, wie es geht, die bestimmt, welche Normen und Werte gelten, zementiert die Hierarchie. Das passt jetzt nicht so in ein Unternehmen mit dem Anspruch, modern und agil zu sein.
Naja, es gibt ja aber auch einen anderen Aspekt da drin. Der Aspekt ist ja der, dass ich dadurch, dass ich wertschätze, was der andere gemacht hat, also auch der Mitarbeiter, der dem Chef sagt, vielen Dank dafür, dieser Schritt hat mir sehr geholfen. Auch das ist ja eine Art von Wertschätzung und Lob, mit der auch diese Hierarchien unterbrochen werden und mit der man einfach sagt, ich habe beobachtet, was du für uns oder für mich Gutes gemacht hast und das melde ich dir jetzt zurück. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie das auch in agilen oder Hierarchien armen Teams, aber auch mit starken Hierarchien genutzt werden kann, dass also die Anerkennung für eine wahrgenommene gute Leistungen in jede Richtung, auch von unten nach oben gehen kann.
Gehen wir mal davon aus, das Lob wird aber von oben gespendet und dann noch in Gegenwart Dritter ausgesprochen, dann ist das doch sowas wie eine unterschwellige Machttechnik, denn wer nur einen lobt, aber die anderen nicht, der verweigert diesen anderen ja die Anerkennung und wertet sie ab. Wie sollte man als Chef damit umgehen?
Naja, so authentisch wie möglich. Also wenn ich etwas wahrnehme, dass jemand etwas wirklich Gutes für mich oder andere gemacht hat und das ganz ehrlich sage, dann ist das auch völlig in Ordnung. Nur dadurch, dass andere das nicht gemacht haben, haben sie auch das sogenannte Lob oder die Rückmeldung nicht verdient. Das, was die daraus ziehen oder nicht, muss man natürlich sehr vorsichtig mit sein. Zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es ja für gerade Frauen, die viel von Erziehungsarbeit viel mehr mitmachen als die Männer, so dass wenn die das alleine schaffen, mit 2-3 Kindern zu Hause auch nur einigermaßen das Pensum hinzukriegen, dann kann man dafür schon mal seine Wertschätzung ausdrücken, ohne dass man damit die Leistung der anderen abwertet. Aber das kann man ja auch sagen, dass das eben nichts mit den anderen zu tun hat, sondern jetzt spezifisch darauf bezogen ist. Wichtig ist aber, man sagt das, was man dabei auch ehrlich empfindet und nicht so ein aufgesetztes, ja, jetzt lobe ich mal die, um mit den anderen Konkurrenz zu machen oder irgendeinen anderen heimlichen Zweck zu erfüllen.
Nun gab es in den letzten anderthalb Jahren aber oft gar keine Gelegenheit zum persönlichen Loben. Da war wegen Corona Homeoffice kaum mehr physische Nähe. Da konnte ein Chef nicht mal kurz um die Ecke kommen und den Mitarbeitern auf die Schulter klopfen. Und im Zweifel hat auch gar nicht mitbekommen, was seine Leute da so ganz genau von zu Hause aus geleistet haben. Was macht diese mangelnde direkte Wertschätzung mit den Mitarbeitern?
Die ist rundum einfach nur schlecht. Das ist das Gefühl, komplett damit alleine gelassen zu sein. Für einige geht das, die kommen sehr gut damit klar, aber für die Masse fehlt ihnen diese ganze soziale Rückmeldung. Es ist ja nicht nur der Chef, es sind die Kolleginnen und Kollegen, es ist der tägliche Austausch über alles Mögliche. Und das macht für alle das Leben drastisch schwerer. Da ist es sogar wesentlich besser, wenn man sich unter Umständen selbst in einer Videokonferenz eine Zeit lang ein paar positive Sachen durchaus sagen kann, wie einer dem anderen geholfen hat oder wenn man auch mit was Positivem anfängt. Selbst in dieser Videokonferenz, das hat schon fast diesen Telefonzellencharakter, hilft das mehr, als wenn man das überhaupt nicht wahrnimmt und komplett alleingelassen wird mit der Situation.
Viele Chefs glauben aber scheinbar nach wie vor, man könne auch zu viel loben und das sei schädlich, weil es Mitarbeitern den Ansporn nimmt. Die müssen sich ja dann gar nicht mehr beweisen. Ist da was dran?
Sehr, sehr wenig. Zu viel loben in dem Sinne, wenn es aufgesetzter Mechanismus ist, dann stimmt das ganz bestimmt. Wenn es ehrlich gemeint ist, wahrgenommenes Empfinden der Vorgesetzten ist, dann ist genau das der Weg, wie wir am besten lernen, wie wir am besten vorankommen. Noch besser ist es natürlich auch, wenn man die Arbeit gleich so gestaltet, dass die Arbeit einem eine Rückmeldung gibt, wie bei Elektrikern oder Programmierern. Ein Elektriker braucht keinen Chef, der ihm sagt, Licht geht an, geht nicht an. Und wenn das so ist, dann brauchen wir nicht dieses Lob, dann brauchen wir aber immer noch die Wertschätzung, dass jemand sagt, klasse, dass du den Kunden wieder hingekriegt hast. Also da eine feine Grenze zu machen und nicht wahllos durch die Gegend mit Schulterklopfen zu laufen, sondern das zu sagen, von innen heraus, klasse, damit hast du mir die Arbeit erleichtert. Das geht in beide Richtungen und davon kann man nie genug kriegen, gerade nicht in der Arbeitswelt.
Muss ja auch nicht so sein wie in den USA, wo jedes verkaufte Brötchen schon gleich ein Great Job ist. Rüdiger Trimper, Professor für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Uni Jena. Vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Dickes Lob, das süße Gift, haben wir heute getitelt. Früher wurde nur Gott, wurden Herrscher oder Helden gelobt, denn im eigentlichen Wortsinn bedeutet Loben preisen, verehren, bejubeln. Etymologisch leitet sich der Begriff ab vom Lorbeerkranz als Ehrenzeichen. Die umgekehrte Variante ist, den Lorbeerkranz vom Kopf abzureißen, zum Beispiel den Dichter vom Sockel zu stürzen. Besonders gern und besonders polemisch hat das der Literaturkritiker Reich Ranitzky getan, gerne auch mit wild fuchtelnden oder dem über den Kopf erhobenen Händen im literarischen Quartett. Er nahm da nun wirklich kein Blatt vor den Mund.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Das ist miserable Literatur.
Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise miserabel.
Ja, und ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Er kann viel, dieser Martin Walser. Erzählen kann er ums Verrecken nicht. Ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken. Das kann nur jeder schreien.
Marcel Reich-Ranitzky, berühmt für lauter Verrisse, über die er seinerzeit auch ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. Kommen wir zurück zum Gegenteil dessen, zum Lob. Es schmeichelt und beeinflusst, es kann gnädig oder gönnerhaft sein, die Distanz verringern oder gerade besonders herausstellen. Das macht loyal, kreativ und leistungsbereit und das gilt für Mensch und Tier. Wer Tieren etwas beibringen will, wird sie in der Regel auch loben, ihr positives Verhalten damit verstärken. Der Hund bekommt ein Leckerli, wenn er apportiert oder auf Zuruf angelaufen kommt. Klingt einfach, funktioniert aber trotzdem nicht immer. Weswegen manche finden, wer Hunde dressieren will, der sollte sich erstmal an Hühnern versuchen. Dafür gibt es sogar eigene Chicken Camps, zum Beispiel an der Tierakademie in Wittlich bei Huhn Mystery.
Mystery ist braun, gackert und trägt Federn, ein Huhn eben. aber ein ziemlich begabtes Huhn. 4 bunte Plättchen liegen auf dem Tisch. Mysterys Aufgabe, immer die grüne Karte anpicken. Lecker Körner gibt's deshalb nur, wenn das Huhn richtig liegt. Und als Extrasignal einen Klick mit dem Hilfsmittel.
Ich muss in dem Moment den Klicker betätigen, wo das Huhn pickt. Und gutes Timing ist das Wichtigste fürs Training. Das heißt, ich muss dem Tier einfach im richtigen Moment sagen können, wann es was richtig gemacht hat.
Das Ganze nennt sich positive Konditionierung und ist bei Hühnern besonders schwierig, weil sie so schnell und hektisch sind. Aber deshalb kann man es mit ihnen auch am besten trainieren. Und so kam es, dass Vivian Tebi die sogenannten Hühnerseminare in den Stundenplan ihrer Tierakademie in Wittlich aufgenommen hat. Das Konzept hat die Tierpsychologin aus den USA importiert. Dort sind die Chicken Camps schon lange populär, wobei der Name trügt, denn es sind eben nicht die Hühner, die hier in erster Linie die Schulbank drücken, sondern die Menschen.
Das, was die Hühner lernen, ist sekundär. Mir ist wichtig, dass die Menschen das Handwerk lernen, was dahinter steht, sodass er dann zu Hause mit seinem Tier, sei es jetzt Hund oder Pferd, das auch mal ganz schnell trainieren kann, weil er einfach das Handwerk hat.
Das hat auch Ilona Bandernoth aus Manderscheid erlebt. Ihr Hund nämlich hatte sich als eher mieser Schüler entpuppt. Dann nahm sie teil am Hühnerseminar. Und siehe da, als es gut lief mit dem Federvieh, gab es auch beim Hund Erfolge.
Wir arbeiten ja hier mit dem Klicker. Wenn ich ihm zum Beispiel Sitzwill beibringe, da konnte ich schon erkennen, sobald er den Hintern nach unten bewegt, konnte ich in dem Moment schon klicken, wenn er unten war. Und nicht erst schon, wenn er sitzt und dann vielleicht den Hintern schon wieder hochgehoben habe, weil dann ist das schon zu spät. Dann lernt er ja, es wird belohnt, dass ich meinen Hintern hochhebe, aber es soll ja belohnt werden, dass er sich hinsetzt.
Wer das Timing am Huhn ganz perfekt lernen will, sollte Zeit mitbringen. Beim Hühnerseminar gibt es 5 Trainingsmodule, jedes dauert mehrere Tage und jedes Mal werden die Übungen schwieriger. Doch Vivian Tebi erlebt immer wieder, dass sich selbst das vermeintlich dümmste Huhn irgendwann als tierischer Einstein entpuppt.
In Modul 5 ist es ein Agility-Parcours, dann geht das Huhn zuerst einen Slalom, dann geht es durch einen Tunnel und dann geht es über eine A-Wand, das heißt wie im Hundetraining. Und wenn man das so sieht, glauben die Leute auch nie, dass Hühner das können. Wer hier einmal im Seminar war, würde auch nie mehr von den dummen Hühnern sprechen, weil man merkt gut, dass die Hühner teilweise schlauer sind wie ihre Trainer.
Eine Erfahrung, wie gesagt, ursprünglich aus den USA. Dort hatte Hundetrainerin Terry Ryan festgestellt, dass es doch etwas ausartet, wenn alle Seminarteilnehmer von Gott weiß woher ihre Vierbeiner mitbringen, also Hühner statt Hunde. Denn gewisse Methoden, mit denen man dem Federvieh etwas beibringt, sind universell und übertragbar, sagt Ryan. Zumal Hühner auch noch deutlich schneller sind in ihren Reaktionen als zum Beispiel Hunde. Sie wollen auch niemandem gefallen und fordern den Trainer damit extra heraus. Sissi Leonie Kreid ist selbst Hundetrainerin. Sie bildet auch Hundetrainer aus und leitet die Akademie Hund in Regensburg. Dort gibt es Beratung, Seminare, Hundeschule. Guten Abend.
Hallo.
Frau Kreid, nun muss ich sagen, ich selbst habe das Huhn vielleicht auch unterschätzt. Fand es jedenfalls erstaunlich, dass am Ende solcher Chicken Camps die Hühner Quartettkarten auseinanderhalten können oder durch Papptunnel und über Schwebebalken laufen. Was kann man sich denn als Hundetrainer davon abgucken?
Also grundsätzlich sind da die Hühner und die Hunde, aber auch wir Menschen gar nicht so arg unterschiedlich. Denn Hunde verhalten sich dementsprechend, was sich für sie gut lohnt. Und die Hühner machen das ja letztendlich, um etwas Leckeres zu bekommen und weil sie Freude daran haben, was Leckeres abzubekommen, wenn sie die richtige Karte antippen zum Beispiel oder über die richtige Hürde springen. Und Hunde lernen auch, indem sie sagen, scheinbar, wenn ich mich öfter hinsetze, bekomme ich mehr Leckerlis, also setze ich mich gerne öfter hin. Und dadurch lernen wir natürlich, dass die Interaktion mit dem Hund, wenn ich ihn belohne, sinnvoll sein kann.
Geht das dann um Belohnung auch beim Hund oder auch um Lob? Macht das einen Unterschied?
Naja, also ein Lob hat ja erst dann tatsächlich einen Wert, wenn der Hund bemerkt, das ist für ihn wertvoll. Also Lob als Wort, nur das Wort an sich, hat erstmal noch nicht besonders viel Bedeutung. Die meisten Hunde finden das schon ganz gut, wenn dadurch eine positive Interaktion entsteht. Also zum Beispiel, wenn ich ihn streichle oder eben Leckerlis gebe. Und dann ist Lob und Belohnung natürlich miteinander gepaart. Und je öfter ich eine Belohnung gebe, also in Form von Leckerlis, Streicheln oder Spieleinheiten und dabei lobend spreche, ist es natürlich so, dass das Lobwort eine ähnlich hohe Bedeutung bekommt wie das Leckerli selbst auch.
Das heißt, es gibt auch verschiedene Stufen beim Loben.
Ja, die Wertigkeit kann unterschiedlich ausfallen und es kann auch bedeuten, dass manche Verhaltensweisen in bestimmten Situationen ich nenne das immer gerne, teurer sind. Also das heißt, das Lob oder die Belohnung muss vielleicht dann auch eben höher oder größer ausfallen. Also man kann sagen, zum Beispiel ein Stück gekochtes Schnitzel ist vielleicht so eine der höchsten Formen von Leckerli-Lob, die man bekommen kann für ein besonders gutes Verhalten. Und ein braver Hund und, weiß ich nicht, liebevoll die Brust streicheln, ist dann quasi eher so eine kleinere Variante von Belohnung, die vielleicht von der Wertigkeit her in einer schwierigen Situation nicht so hoch angesehen ist wie eben ein Stück Schnitzel.
Kann man denn noch zu viel loben oder belohnen, einen Hund gewissermaßen zu keksen?
Ich würde eher behaupten, nein. Was man machen kann oder was passieren kann, ist, dass man aus Versehen zu den falschen Zeitpunkten lobt und der Hund eben dadurch nicht versteht, was denn eigentlich gerade für ein Verhalten richtig gewesen ist.
Also der kann das nicht fehlerfrei zuordnen, meinen Sie?
Genau, also wenn ich jetzt eben die ganze Zeit Leckerlis gebe, völlig unabhängig von seinem Verhalten, dann forme ich natürlich sein Verhalten in dem Sinne nicht. Das heißt, der Hund freut sich, dass er Kekse bekommt oder gestreichelt wird und lobende Worte erfährt, aber er weiß eben nicht wofür. Wenn ich immer zum richtigen Zeitpunkt, und da sind eben auch die Hühner wieder dieses tolle Beispiel gewesen, weil Hühner sich sehr viel schneller bewegen und sehr viel hektischer bewegen, muss man natürlich da viel, viel zeitgenauer sein als bei einem Hund. Und wenn ich den richtigen Zeitpunkt abpasse und sage, jetzt, das war super, zum Beispiel indem ich klicke, ein Lobwort sage, dann weiß mein Hund, ah, das war richtig und dann kann ich ihn auch nicht zu viel belohnen.
Und dann ist für ihn auch klar, ist jetzt gelobt worden, weil er Pipi gemacht hat und nicht, weil er danach wieder zurückgelaufen ist. Das könnte ja in Verbindung stehen und da gibt es so viel Interpretationsspielraum.
Genau, also es kann natürlich passieren, dass wir Menschen eben uns schwer tun mit der Genauigkeit. Und da ist es sinnvoll, wenn ich meinen Hund darauf konditioniere, dass es ein Lobwort gibt. Bei mir ist es zum Beispiel prima. Das heißt, immer wenn mein Hund gerade in diesem Augenblick etwas richtig macht, dann sage ich das Wort prima. Und dann weiß mein Hund jetzt in diesem Augenblick, das war richtig. Und dann habe ich auch einen Augenblick Zeit, einen Keks aus meiner Tasche hervorzuzaubern und eben noch ein Leckerli hinterher zu füttern.
Jetzt gibt es so eine Art Glaubenskrieg unter Hundehaltern, wenn es um Strafen geht. Die sind ja viel unmittelbarer und für manche deshalb auch wirkungsvoller als das Lob. Sie sind gegen Strafen, aber kann Lob die Strafe wirklich ersetzen?
Das ist eine wunderbare Frage. Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden, möchte ich denn ein Verhalten aufbauen? Also möchte ich meinem Hund etwas beibringen oder möchte ich ein Verhalten abbauen? Also möchte ich, dass mein Hund aufhört, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen? Denn mit Strafen kann ich kein Verhalten aufbauen. Ich kann nur dafür sorgen, dass mein Hund das Verhalten, das er gerade zeigt, abbaut, also damit aufhört. Also wenn ich meinen Hund dafür bestrafe, dass er an Menschen hochspringt, dann baue ich nur das Hochspringen ab. Mein Hund weiß aber leider dann immer noch nicht, was er stattdessen tun soll. Deshalb ist es grundsätzlich so, dass das Loben sehr viel weniger Risiken beinhaltet. Denn wenn ich meinen Hund lobe für alles, was er richtig macht, dann hat er nicht mehr so viele Chancen, falsche Sachen zu machen. Zum anderen ist es so, dass eine Strafe nicht unbedingt unmittelbarer ist. Hunde sind auch wahnsinnig schnelle Tiere. Und eine Strafe kann deswegen sehr schnell aus Versehen zum falschen Zeitpunkt stattfinden. Zum Beispiel, wenn er mit den Pfoten schon wieder nicht mehr am Menschen dran ist. Und darüber hinaus muss man sich unterscheiden, eine Strafe zum falschen Zeitpunkt angewandt kann riskieren, dass mein Hund nicht weiß, wofür ich ihn bestraft habe. Und langfristig, wenn ich immer als Hund immer wieder Strafen erfahre, die ich eigentlich nicht ganz zuordnen kann, dann sorgt es dafür, dass ich langfristig Angst bekommen muss vor dem Menschen, der diese Strafen auf mich ausübt, weil es unwillkürlich erscheint. Und das würde bedeuten, dass die Beziehung beeinträchtigt wird und langfristig das natürlich dann auch keine besonders schöne Situation zwischen Hund und Halter verursachen kann. Mit Lob kann mir das nicht passieren. Es kann natürlich passieren, dass ich eben aus Versehen zum falschen Zeitpunkt meinen Hund lobe und mein Hund vielleicht versehentlich mal denkt, dass er was richtig gemacht hat. Aber das sorgt nicht dafür, dass mein Hund langfristig Angst davor bekommt. Also Fehler kann man mit Lob sehr viel leichter ausmerzen als mit Strafe.
Greifen wir uns mal eine Situation heraus. Der Hund nagt immer an einem Schuh. Wenn er den Schuh in Ruhe lässt, kann man ihn dafür ja aber nicht loben. Den Zusammenhang würde der Hund ja dann gar nicht verstehen. Dann bleibt doch nur das Strafen, sobald er wieder anfängt, an den Schuh zu kauen.
Das ist richtig, aber in dem Fall würde ich empfehlen, aufzuräumen. Also die Sache ist, ich kann aber meinem Hund zum Beispiel einen Knochen zur Verfügung stellen und eine Weile meine Schuhe so hinräumen, dass es sehr viel unbequemer ist, die Schuhe zu nehmen als den Knochen. Und dann lernt mein Hund, wenn ich am Knochen nage, dann ist prima. Und dann passiert mir nichts Schlimmes und der Knochen macht mir Spaß. Und angenommen, man hat jetzt einen jungen Hund, der tatsächlich noch nicht weiß, auf welchen Dingen man kauen darf und auf welchen nicht. Dann gibt es sogar Studien, bei denen man tatsächlich mit einer größeren Gruppe an Hunden versucht hat herauszufinden, wie Hunde schneller lernen, woran man nagen darf und woran man nicht nagen darf. Und die einfachste Variante war, dem Hund den Schuh wegzunehmen und stattdessen etwas zum Kauen anzubieten. Denn jedes Verhalten, das ein Hund zeigt, kommt von einem Bedürfnis. Und wenn ein Hund, Hunde haben eben ein starkes Bedürfnis, sich oral zu beschäftigen, also was mit dem Maul zu machen. Und wenn das Bedürfnis da ist, dann ist es sinnvoll, wenn ich ihm eine Alternative anbiete, statt ihm nur zu verbieten, etwas nicht zu tun. Denn das Bedürfnis, irgendwas mit dem Mund zu machen, das bleibt da. Und wenn ich ihm zeige, immer wenn du auf dem Kauknochen kaust, dann lasse ich dich in Ruhe und du kannst damit Spaß haben. Und den Schuh, den nehme ich dir blöderweise immer weg. Dann lernen Hunde relativ leicht, was man darf und was man nicht darf.
Die Hundetrainerin Sissi Leonie Kreit aus Regensburg, vielen Dank für das Gespräch. Wie eine Strafe haben es viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller empfunden, wenn der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki verbal über sie hergefallen ist, wenn er ihnen sein Lob versagte. Das tat ja nicht nur weh, sondern hatte mitunter auch direkte Auswirkungen auf die Verkaufszahlen ihrer Bücher. Manche empfanden das als Zeigefinger, als Daumen hoch, Daumen runter Literaturkritik. Bei seinem Verriss von Günter Grass Ein weites Feld stieß Reich-Ranicki da aber auf den Widerstand von Siegfried Löffler.
Hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger.
Niedriger können wir es nicht hängen. Das ist ja schon, wir sagen, es ist wertlose Prosa, langweilig
und unlesbar.
Und Sie sagen, wir sollen es niedriger hängen.
Wenn Sie das Buch vom Jahrhundertereignis etwas niedriger hängen.
Dann bleibt es ein genauso schlechtes Buch wie jetzt.
Wenn dieses Buch von Siegfried Lenz geschrieben wäre oder von Stefan Heim,
dann hätten wir es nicht behandelt
hier. Dann würden Sie es dulden.
Nein.
Und dann würden Sie es leben lassen.
Dulden, ich lasse
es. Dann würden Sie es leben lassen.
Nein, ich kann etwas, was tot ist, nicht leben lassen.
Ich kann
etwas, was tot ist, nicht leben lassen. Was
Sie haben es ja tot geredet.
Nein. Passen Sie mal auf. Es gibt Autoren, die mit einem ersten Buch fabelhaft angefangen haben,
ja,
wie Grasse.
Das gehört dazu.
Thomas Mann hat im Leben einen Roman wie die Buddenbrooks nicht geschrieben. Also, es ist Unsinn.
Es gibt nicht viele Autoren, die wirklich ihr ganzes Leben hindurch eine gewisse Qualität halten.
Niemand verlangt von ihm, dass er immer dieselbe Ebene hält. Aber das ist ein Buch, das total wertlos und langweilig
ist. Nein, ist es nicht.
Von der ersten bis zur letzten Zeile.
Marcel Reich-Ranicki, der Großkritiker, von vielen gefürchtet für seine Angriffe. Freud hat, wie wir hörten, gesagt, gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Sollte das stimmen, dann sind aktuell vor allen Dingen manche Kinder machtlos gegen die Lobkaskaden ihrer Eltern. Klar, es gibt die vernachlässigten Kinder, aber eben auch die besonders gepamperten. Auf Spielplätzen in bestimmten Wohnvierteln sind offenbar nur noch künftige Spitzenathleten auf den Klettergerüsten unterwegs und in den Sandkästen bestechen sie durch besondere architektonische Brillanz. Daneben Eltern, die die Kids dafür loben, dass sie mal die Schaufel abgegeben haben. Im Grunde sicherlich kein schlechter Ansatz. Eltern wollen ihre Kinder bestärken und das Ganze auf dem Weg zu selbstbewussten Menschen ist ja auch erstmal besser oder besser gemeint als die Härte und Kälte von früher, schildert der Pädagoge Professor Hans-Jörg Neubart von der FU Berlin.
Es ist sicherlich eine neuere Art. Es wurden früher natürlich die Kinder auch gelobt. Aber früher war das Strafen, das Überwachen, das Ermahnen, das Verbieten mehr an der Tagesordnung. Und etwa mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, also der Reformpädagogik, herkommen von Gedanken von Rousseau, der die Bedeutung der Kindheit und die Achtung vor der Kindheit betont hat, hat sich sozusagen der Blick gewandelt von dem Strafenden zu der kindorientierten, zugewandten Erziehung.
Zwar gibt es immer noch zu viele alleingelassene Kinder, die kaum ein freundliches Wort und schon gar kein Lob erhalten, aber insbesondere in bildungsbürgerlichen Schichten tun viele Eltern des Guten zu viel, warnt die US-Psychologin Carol Dweck von der Stanford University.
Amerikaner stecken ihren Kindern Lobzettel in die Lunchbox. Zu Hause am Kühlschrank hängen Tabellen mit Sternchen für die guten Dinge, die sie tun. Und jede Leistung in der Schule oder im Sport wird noch materiell belohnt. Eltern denken, permanentes Lob sei wie ein Schutzengel. Es bewahre ihre Kinder davor, sich selber gering zu schätzen.
Aber genau der gegenteilige Effekt trete ein, behauptet Carol Dweck. Und in Deutschland sei man auf dem besten Weg in dieselbe Falle. Das deckt sich zumindest mit der Beobachtung, die Ulla Motis, Mutter von zwei Halbwüchsigen und Kinderbuchautorin, gemacht hat.
Ich komme aus einer Familie, sehr protestantisch sozusagen. Also das heißt, nicht geschimpft ist schon gelobt. Ich bin nicht viel gelobt worden, aber ich kenne durchaus Fälle, wo ich finde, also man muss nicht wirklich jedes Püpselchen mit "Ach, wie toll hast du das gemacht" bedenken, weil da fehlt ja dann irgendwann ganz der Antrieb, mal was Besonderes zu tun. Und wenn man dann vielleicht mal Unfug macht, dann ist es ja umso schlimmer.
Professor Herbert Scheithauer, Leiter des Arbeitsbereichs Entwicklungswissenschaft und Entwicklungspsychologie an der FU Berlin, sieht dagegen eher die Lobwüste Deutschland.
Wir orientieren uns leider Gottes immer, sowohl in der Erziehung, aber auch Lehrer, immer daran, was uns eigentlich nicht gefällt. Wir geben immer Rückmeldungen, Leistungsrückmeldungen, Verhaltensrückmeldungen bezogen auf Dinge, die wir nicht so schön finden. Letztlich muss sich das natürlich immer ein bisschen in Waage halten, aber wir loben viel zu wenig.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass in Deutschland am Tag 10-mal mehr kritisiert als gelobt wird. Deshalb, so der Pädagoge Hans-Jörg Neubert, kann es bei der Kritik nicht um die Menge gehen, sondern um das Wie.
Das wird falsch gelobt. Also wenn überhaupt nichts vorgewiesen wird, und das passiert halt häufig, dann hat man so einen Erziehungsratgeber gelesen, es wird bedeutend mehr kritisiert als gelobt, also wird das bei jedem kleinen Verhalten gelobt, dann wird das halt abgeschmackt. Kinder wissen ganz genau, ist das echt gemeint, ist das ehrlich gemeint.
Applaus, Applaus, Applaus!
Übertriebenes Lob macht misstrauisch. Eltern, die alles toll finden, was ihre Kinder machen, werden als Kritiker bald nicht mehr ernst genommen, schließlich gar nicht mehr gefragt. Kinder reagieren sogar gekränkt, wenn sie für zu leichte Aufgaben Lob bekommen, haben das Gefühl, mehr traut man mir nicht zu, was ihr Selbstwertgefühl erst recht untergräbt.
Ich habe eigentlich immer gelobt für Dinge, wenn ich gemerkt habe, sie entwickeln sich weiter. Bei kleinen Kindern passiert das sicherlich öfter als bei großen Kindern. Ich glaube, dass es Kindern gut tut, dass es ein Verhältnis gibt, auch innerhalb des Lobens. Also sehr loben, mal einfach nur sagen, boah, hast du gut gemacht. Und eben jetzt das gar nicht weiter kommentieren.
Aber man kann es eben auch übertreiben, berichtete Astrid Westhoff. Lob ist grundsätzlich Balsam, es tut uns allen gut, wir wollen ja beachtet werden. Im Grunde sind wir eben nur Primaten. Das Wichtigste für unser Überleben ist das Verhältnis zu den anderen, zu wissen, was die jetzt von uns denken. Werden wir gelobt, fühlen wir uns gesellschaftlich akzeptiert und wertvoller. Astrid Schütz ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität Bamberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Professor Schütz, Lob ist notwendig für unsere gesunde Entwicklung. Das heißt, eine Person, die nie gelobt wird, hätte keine Orientierung über sich selbst nicht, auch nicht über ihr Handeln. Manche Psychologen gehen sogar so weit zu sagen, diese Person könnte nie ein Selbstbewusstsein entwickeln oder eine Identität. Wie wichtig ist Lob für unsere Entwicklung?
Lob bzw. Anerkennung ist sehr wichtig, weil es eben Feedback ist. Also weil es Feedback ist, wie sehen andere mein Verhalten, und dadurch ermöglicht, dass wir in der Gemeinschaft zusammenleben, dass wir Normen einhalten und miteinander auskommen können. Insofern ist so eine Form von Feedback durchaus sehr wichtig.
Grundsätzlich ist das ja eine positive Entwicklung, wie wir hörten, eine zugewandte Erziehung heute, da kommt dann auch Lob ins Spiel. Ganz grundsätzlich, ab wann kippt denn Lob?
Lob kann dann ungünstig sein, wenn es undifferenziert ist, also wenn alles gleichermaßen gelobt wird, wenn also verschiedene Leute gleichermaßen gelobt werden, egal ob sie sich Mühe gegeben haben oder nicht, oder eben eine Person auch für jegliches Verhalten gelobt wird. Damit wird es entwertet. Bestimmtes Verhalten wird nicht mehr hervorgehoben sozusagen. Ebenso auch, wenn jemand sozusagen sich nicht anstrengt, ein Kind etwas hinkritzelt und dafür gelobt wird, dann signalisiert das ja, mehr erwarte ich von dir gar nicht und ist insofern eigentlich eine versteckte Kritik.
Oft loben wir ja in Bezug auf Leistung, also sagen wir mal super deine 2 in Mathe, super deine Beförderung oder die Präsentation eben. Ist das auch schon ein Problem? Sollte man sich das verkneifen oder anders formulieren?
Sie hatten ja vorhin Carol Dweck erwähnt. Sie zeigt ja insbesondere, dass eigenschaftsbezogenes Lob gefährlich ist. Also wenn wir sagen, deine Note hast du erreicht, weil du intelligent bist. Dann klingt das erstmal gut, ist aber insofern gefährlich, wenn der Zeitpunkt kommt, wo mal Versagen auftritt, zum Beispiel wenn das Kind in die weiterführende Schule kommt, stärkere Leistungen gefordert werden und das Kind gelernt hat, meine Leistung hängt mit meinen stabilen Eigenschaften zusammen, ist also internal zu erklären, dann folgert es, aha, die Grenze meiner Kompetenz ist erreicht, ich bin nicht intelligent genug. Deswegen sollten wir eher verhaltensbezogen loben. Also, du hast die richtige Strategie gewählt, du hast dich angestrengt, denn dann folgern wir bei Misserfolg, aha, ich muss eine andere Strategie wählen, mich mehr anstrengen, das heißt, dann kann Misserfolg eher bewältigt werden und konstruktiv genutzt werden.
Wo Lob ist, darf auch Kritik nicht fehlen, heißt es. Gleichzeitig sollte man Lob und Kritik ja auch ganz klar trennen, also ohne Wenn und Aber loben, ohne doppelte Botschaften. In welchem Verhältnis stehen Lob und Kritik dazueinander? Mhm.
Ja, beides mag wichtig sein. Häufig wird zu wenig anerkannt, denke ich. Wir hatten auch eine Studie gemacht, wo wir mit alternativen Formulierungen gearbeitet haben. Statt das ist gut und das ist schlecht, haben wir damit gearbeitet, behalte doch dieses Verhalten bei als Rückmeldung und verändere doch dieses Verhalten, probier mal etwas anderes. Und das Spannende war, diese Rückmeldung hat die Beteiligten viel mehr motiviert, sozusagen sich weiterzuentwickeln, als diese Wertung, die ja immer auch eben ja ein sich über die Person stellen, etwas Hierarchisches ist.
Genau, deswegen gibt es ja auch Vertreter der Richtung, die für eine Erziehung ganz ohne Lob plädieren, weil das eben von oben herab käme, weil es das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern verfestige und die Selbstwahrnehmung der Gelobten ja möglicherweise auch trübt. Erziehen ganz ohne Lob, das klingt jetzt aber erstmal ziemlich kalt und harsch.
Ich würde eher den Begriff vermeiden. Also ich würde eher von Rückmeldung, von Feedback, auch durchaus von Anerkennung, von Wertschätzung sprechen. Und ich glaube, das brauchen wir als Menschen, also diese Rückmeldung. Aber eben auch die Rückmeldung, das hat mir jetzt nicht gefallen, damit bin ich nicht einverstanden. Also diese Rückmeldung, wie wirke ich auf andere, ist einfach essentiell, um harmonisch zusammenleben zu können.
Professor Astrid Schütz vom Kompetenzzentrum für angewandte Personalpsychologie an der Uni Bamberg. Dankeschön. Es ist also so eine Sache mit dem Lob. Zu häufig angewandt entwertet es sich sogar. Dabei können wir Anerkennung ja erstmal gut leiden und gut gebrauchen. Muss nicht mal verbal geäußert sein. Es reicht schon Daumen hoch für uns. Ein zustimmender Pfiff, ein beiläufiges Nicken, donnernder Applaus wäre natürlich die Krönung. Von Marcel Reich-Ranicki aber gab es für neue Romane oft genug das Gegenteil. Verrisse, Elfriede Jelinek nicht ausgenommen. Häufig wurde er assistiert dabei von seinem Kollegen Helmut Karasek.
Ich habe mit einem Kollegen, der über dieses Buch geschrieben hat.
Sie sprechen immer mit Kollegen hinter unserem Rücken.
Aber selbstverständlich spreche ich mit Kollegen. Mit einem, der das Buch sehr gelobt hat, habe ich geredet und habe gesagt, das ist doch unmöglich. Ich glaube Ihnen nicht. Sie lügen. Das kann Ihnen nicht gefallen haben.
Nein, es gefällt
darauf
auch
hat der
nicht.
Kollege gesagt, für die Steiermark ist das Buch sehr wichtig. Ich habe das satt, wenn man mir sagt, das Buch ist aber für Schleswig-Holstein wichtig oder für die Steiermark oder in der Südschweiz ist das die Problematik wichtig. Das ist immer schlechte Literatur und Erklärung dafür. Ich möchte erst mit dem Positiven anfangen. Mein Respekt ist im Falle Elfriede Jelinek enorm. Was mich sehr beeindruckt, ist die Militanz und die Ernsthaftigkeit dieser Frau.
Getriebenheit.
Was mich, bitte?
Ja. Getriebenheit.
Ja, alles das. Jawohl. Was mich nicht beeindruckt, ist ihre Unfähigkeit, erzählend die Welt darzustellen. Wir haben recht, das ist anachronistisch. Das ist Literatur von vorgestern. Wie oft können wir dasselbe lesen? Man kann immer wieder zeigen, dass die Männer schreckliche Wesen sind, abscheuliche. Aber man muss es wirklich zeigen können, diese Figur des Gendarmes. Das ist doch Primitivismus sondergleichen. Niemand wird mir sagen, das sei Literatur, die zu lesen lohnt.
Hier ist H2 Kultur, der Tag. Dickes Lob, das süße Gift, nach dem gieren wir. Und wenn's sonst schon keinem auffällt, wie herausragend wir sind und wie großartig wir Aufgaben erledigen, dann kann man das ja auch ruhig mal selbst herausstreichen, und zwar ohne rot zu werden. Jedenfalls kommt eine Studie, in der 6 Millionen wissenschaftliche Fachartikel ausgewertet wurden, zu dem Ergebnis, Männer loben sich in Studien viel häufiger, 20% mehr als Frauen das taten. Die männlichen Wissenschaftler sprachen über ihre Ergebnisse mit Begriffen wie einzigartig oder exzellent. Eigenlob stinkt also offenbar nicht immer. Von Handys allerdings ist Lob nur selten zu erwarten.
Mein Mobiltelefon ist normalerweise ziemlich kurz angebunden. Es gibt eine Vielzahl von Tönen von sich, die alle bedeuten, guck mich an, sonst verpasst du dein Leben. Oder das Leben der anderen, auf jeden Fall etwas Wichtiges. Es warnt auch gerne, wenn du mich jetzt nicht auflädst, bin ich gleich leer. Oder es fragt ungeduldig, soll ich das Update jetzt installieren? Soll ich das öffnen oder abspeichern? Es verhält sich also abwechselnd wie ein griesgrämiger Vorgesetzter oder ein begriffsstutziger Mitarbeiter. Das heißt, Lob oder positive Botschaften sind da nicht zu erwarten. Gar nicht. Noch nicht mal ein kurzes Danke, dass du meinen Speicher aufgeräumt hast. Es gibt zwar häufig Okay-Buttons, aber es gibt keine Ich-bin-okay-Buttons. Und deswegen füllt die App Affirmationen eine echte seelische Lücke. Affirmations, Bejahungen. Und bejaht wird da nur einer, nämlich ich. Nach Themen sortiert rauschen die beglückenden Messages über den Schirm. Thema Gesundheit.
Ich bin voller Vitalität und Energie.
Ja, ja.
Ich lasse Heilung geschehen und öffne mich der universalen Lebenskraft.
Ja, niemand mehr als ich. Und nun? Thema Selbstbewusstsein.
Ich bin der Schöpfer meines Lebens.
Nur wenn das Handy das sagt, super.
Ich lasse alle meine verborgenen Talente zum Vorschein kommen.
Heraus mit ihnen. Und zum nächsten Thema. Vertrauen.
Ich vertraue zutiefst meinen Fähigkeiten.
Ja. Und die bestehen unter anderem darin, noch tollere Messages zu finden. Thema Reichtum.
Ich genieße es, innerlich reich zu sein.
Naja.
Ich genieße es, Geld zu verdienen und ziehe immer mehr Wohlstand in mein Leben.
Ah ja, immer noch.
Ich vertraue auf die Weisheit meines Herzens. Ich vertraue auf meine innere Führung.
Oh ja, das ist Empowerment pur. Man kann das alles auch zum Einschlafen benutzen, dann folgt noch eine kurze Einschlafmusik. Aber wer kann schlafen, wenn es so aufregende Möglichkeiten gibt, noch mehr Aufmunterung und Zuspruch zu bekommen? Menüpunkt selbstformulierte Affirmationen.
Ich bin super, ich bin spitze, ich bin top bei Frost und Hitze.
Jaha!
Ich bin das Gelbe vom Ei.
Ach was.
Das Gelbe vom Ei ist mausgrau gegen mich.
Und nun noch das bayerischste aller Empowerments.
I bin I.
Also,
ich bin ich.
Ja, Eigenlob stinkt nur, wenn es nicht berechtigt ist. Für solche Leute müsste es wiederum als Geschenk noch die App-Erweiterung Negations geben.
Du bist nicht okay. Du bist ohne Vitalität und Lebenskraft. Du bist das dritte Ende der Wurst.
Ja, da sehe ich einen Massenmarkt.
Per App zum Lob oder zur Ablehnung, Rainer Dachselt. Ohne Lob verwelken wir, werden gesellschaftlich unsichtbar, im Job nachlässig, unzufrieden und schaffen weniger, als wir könnten. Das heißt, dass Arbeitnehmer, die regelmäßig Gutes über sich hören, auch weniger krank werden. Schließlich werden Endorphine ausgeschüttet und die beeinflussen ja auch unser Immunsystem positiv. Professor Thorsten Fehr ist Psychologe und Neurowissenschaftler an der Uni Bremen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Fehr, um zu verstehen, was da in unserem Hirn los ist und abläuft, lassen Sie uns da mal ganz grundsätzlich beginnen. Was passiert denn, wenn wir gelobt werden?
Ja, wenn sich das Lob gut anfühlt, können wir davon ausgehen, dass hier Regionen und Netzwerke im Gehirn aktiv werden, die etwas mit dem sogenannten Belohnungssystem zu tun haben. Und das Belohnungssystem, wenn es stimuliert wird, motiviert uns natürlich auch. Das heißt, das hat positive Effekte. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir das Lob vielleicht gar nicht ernst nehmen oder ernst meinen oder das nicht wirklich von Bedeutung ist. Dann gehen wir eher davon aus, dass andere Hirnbereiche aktiv werden. Der sogenannte ISO- oder Neokortex, der da vielleicht eher skeptisch drüber nachdenken würde. Und dann fühlt sich das Ganze vielleicht nicht so gut an.
Wenn es gut läuft, ist das dann so eine ähnliche Wirkung wie zum Beispiel bei einer Geldprämie?
Ja, das kommt drauf an. Wenn Ihnen Geld viel wert ist, wenn Sie damit einen Wert verknüpft haben, dann ja.
Digitales Lob scheint aber auch zu funktionieren, wie wir gerade hörten. Wir gieren nach Likes und Daumen hoch. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Compliment Cards oder Kalender und Blöcke mit motivierenden Botschaften. Aus dem Yoga kennt man das ja auch nach dem Motto, du bist gut, komplett, unpersönlich und unspezifisch. Warum funktioniert das trotzdem?
Ja, da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür. Das nennt man das sogenannte Token-System. Das heißt, Sie können quasi mit völlig zweckfreien Dingen hantieren und gute Gefühle daran assoziieren und lernen. Das heißt, Sie können auf zweckfreie Dinge gute Gefühle konditionieren. Und das wird natürlich auch weitlich ausgenutzt, zum Beispiel im Internet.
Übermäßiges Lob und im Internet die vielen, vielen Likes, die könnten ja womöglich dazu führen, dass uns das Gefühl verloren geht, uns einfach so selbst gut zu finden, weil wir immer abhängiger werden von der äußeren Bewertung. Macht Lob also auch süchtig?
Also es kann einerseits natürlich unglaublich oberflächlich machen. Das heißt, es wird immer dünner, die Decke wird immer dünner, die Wertschätzung wird immer dünner. Es kann aber genauso gut auch ins Gegenteil umschlagen. Es gibt viele Menschen, die anfällig sind, da tatsächlich auch süchtiges Verhalten durchzuentwickeln. Das Internet ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich eine Suchtproduktionsmaschine.
Bleibt dann Lob unerwartet aus? Können auch sowas wie Entzugserscheinungen auftreten? Beziehungsweise welche wären das?
Unbedingt. Und genau das ist auch eine der wesentlichen Prinzipien bei der Suchtentwicklung. Das heißt, bleibt beispielsweise das Lob aus, kann das wie eine Bestrafung wirken. Und diese Bestrafung versucht man dann wieder auszugleichen, indem man bestimmte Dinge tut, für die man dann beispielsweise im Internet wieder gelobt wird. Und das muss ja nicht immer was Gutes sein.
Was macht dieses von außen beurteilen und loben denn mit unserem eigenen Antrieb, mit unserer Motivation aus uns selbst heraus?
Das kommt immer darauf an. Es gibt Menschen, die brauchen relativ wenig Außenlob und es gibt Menschen, die brauchen eher mehr Lob von außen, um motiviert zu sein, das zu tun, was sie tun sollen oder auch was sie im Endeffekt tun wollen. Also da gibt es eben ganz individuelle Unterschiede.
Macht das einen Unterschied, von wem das Lob kommt?
Unbedingt. Vor allem ist es die Lerngeschichte. Das heißt also, von wem habe ich zum Beispiel was Gutes zu erwarten, wenn ich gelobt werde? Oder vielleicht ist ein Lob auch nur eine hohle Nummer. Das heißt also, es folgt gar nichts Positives. Also es kommt sehr darauf an, von wem, in welchem Kontext, das heißt in welcher Umgebung, in welcher Situation und mit welcher Lerngeschichte man gelobt wird.
Das heißt aber auch, loben sollte Konsequenzen haben.
Unbedingt. Ein Lob alleine im hohlen Raum bringt in der Regel überhaupt nichts. Es ist natürlich schön, mal ein Lob zu hören. Auf irgendeinem Kongress zum Beispiel, wenn man gesagt kriegt, da haben Sie aber wirklich toll gearbeitet. Das ist natürlich schön. Oder der Schüler in der Schule, der gesagt kriegt, das hast du aber toll gemacht. Aber dann muss natürlich auch die gute Note folgen.
Wenn das Lob unvorhergesehen kommt, überraschend, dann könnte das ja womöglich auch noch einen Effekt haben.
Unbedingt, natürlich. Überraschung kann sowohl positiv als auch negativ sein. Selbstsichere Menschen zum Beispiel würden sich vielleicht über ein spontanes Lob freuen, genauso wie auch über eine Überraschungsparty. Und andere fühlen sich vielleicht eher dadurch belästigt oder vielleicht überfahren.
Von Kindheit an bis ins hohe Alter handelt unser Gehirn ja eigentlich nur, wenn es irgendwas dafür bekommt. Was passiert im Gehirn, wenn wir zu wenig gelobt werden?
Ja, das kommt ja darauf an. Das heißt, wenn man etwas dafür bekommt, was meinen Sie damit? Welcher Reiz oder welche Belohnung ist tatsächlich salient oder wertvoll für uns? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Für manche Menschen ist zum Beispiel ein logischer Schluss, der ihm gelungen ist, eine unglaubliche Belohnung. Das wäre eine Selbstbelohnung. Und für andere Menschen, da ist es vielleicht ein Stück Schokolade.
Einstein zum Beispiel hat sich gerne selbst gelobt und motiviert.
Ja, das musste er auch, weil Einstein war in mancherlei Hinsicht so kompetent und fähig, dass er sehr, sehr weit entfernt von den Nächstkompetenten war. Und er hat ja auch selber gesagt, er litt häufig unter der Mittelmäßigkeit seiner Umgebung. Und ja, ich sag mal, bei dem, was er vollbracht hat, kann man ihm vielleicht ein kleines bisschen Arroganz auch verzeihen.
Nun ist die Idee des Lobens in der Erziehung oder in der Arbeitswelt ja ein bestimmtes Verhalten zu pushen. Wie ist das, wenn man das über Belohnung erlernt? Wird das dann auch verinnerlicht? Also wenn man immer Smileys bekommt, wird man später auch ohne fleißig arbeiten? Kommt das zu einer dauerhaften Verhaltensänderung, auch wenn die Belohnung wegfällt?
Also, wenn das Verhalten als solches Sinn macht und eigene Effekte erzeugt, die dann auf einen zurück sich spiegeln, dann kann das funktionieren. Aber wenn sozusagen diese Belohnung oder das Lob zweckfrei war und auch die Arbeit zweckfrei ist, dann reden wir von sogenannter Extinktion. Man kann das dann auch wieder verlernen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel malen soll und dafür eine Belohnung bekomme, dann fällt die Belohnung weg. Dann erscheint ja im Nachhinein die Tätigkeit als weniger wert, weil man mich ja bestechen muss, um zu malen. Und dann ist Malen offenbar ja gar nicht so toll.
Kommt drauf an. Wenn ich vielleicht ein gewisses Talent habe und vielleicht sehr schöne Bilder mal, dann übernimmt am Ende die Schönheit der Bilder die Verstärkung und ich brauche sozusagen das Lob gar nicht mehr.
Es heißt, negative Äußerungen wirken doppelt so stark wie positive. Ist Lob dann überhaupt so wirkungsvoll? Tadel scheint ja viel mehr zu sitzen.
Das kommt immer darauf an. Das Problem ist tatsächlich, dass wir negative Impulse häufig stärker wahrnehmen. Sie können ja möglicherweise auch bedrohlicher sein. Ein Lob, das ist immer so ein Plus. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sagen, man kommt auf diese Idee vor allem auch immer deshalb, weil die bestrafenden oder negativen Reize in der Regel sowohl in der Forschung als auch im Alltag sehr viel stärker sind als die tatsächlich positiven, lobenden oder die schönen Effekte. Vielleicht sollte man die schönen Effekte mehr kultivieren und dann kann man sie vielleicht auch extensivieren.
Momentan ist das Netz ja voll von Hass und Empörung, übler Nachrede und Erregung. Brauchen wir gerade jetzt eigentlich viel mehr Lob?
Lob wäre eine gute Sache, aber Prävention wäre noch besser. Also die Leute besser mitnehmen insgesamt in der Gesellschaft. Das ist eine sehr, sehr große politische, aber auch eine gesellschaftliche und vor allem zwischenmenschliche Aufgabe. Da kann sich jeder an die eigene Nase fassen und mal überlegen, wie er mit seinem Nachbarn umgeht. Vielleicht geht er eher lieber mal positiv mit ihm um. Wer weiß, vielleicht erlebt er ja eine Überraschung und kriegt dann auch positivere Reaktionen.
Professor Thorsten Fehr vom Zentrum für kognitive Wissenschaften an der University of Bremen. Dankeschön. Das war H2 Kultur, der Tag, dickes Lob, das süße Gift. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth, aber nicht ohne nochmal einen kurzen musikalischen Streifzug zu unternehmen mit Ritterrost. Das ist der Kinderheld aus Schrottland, wo alles aus Altmetall zusammengeschweißt und genietet ist, der Ritter inklusive. Gelernt haben wir heute im Verlauf der Sendung Lob und Tadel trennen, keine doppelten Botschaften. Ritterrost und sein Chor hält sich daran, aber genau nicht.
Na, dann lass mal sehen dein Heft, husch, husch, heraus. Überall ein Sternchen.
Das sieht ja prima aus.
Oh ja.
Nur nämlich schreibt man leider nicht mit H.
Und Abendbrot mit großem A.
Doch ansonsten hast du's fein gemacht, fein gemacht, fein gemacht. Doch ansonsten hast du's fein gemacht und ich bin stolz auf dich.
Schönschrift, hübsch und fein, mit Herzchen überm I.
Eins und eins ist elfzig.
Du bist ja ein Genie. Nur ziemlich schreibt man leider nicht mit H. Und all den Fisch mit Doppel-A.
Doch ansonsten hast du's fein gemacht, fein gemacht.
Doch ansonsten hast du's fein gemacht und ich bin stolz auf dich. Doch ansonsten hast du's fein gemacht, fein gemacht, fein gemacht. Doch ansonsten hast du's fein gemacht und ich bin stolz